ARD.
Er schrieb einige der wichtigsten niederdeutschen Werke, Fritz Reuter. Mit Kurzgeschichten, Dramen und Romanen wie Kein Hüsung, Ute Franzosentiet und Durchleuchting wurde er im 19. Jahrhundert zum meistverkauften Schriftsteller Deutschlands. In diesen Kunstkarten erzählen wir Reuters dramatische Lebensgeschichte, wie er vom jugendlichen Rebellen zu einer Art mecklenburgischem und vorpommerschem Nationalhelden wurde. Mein Name ist Heiko Kreft, schön, dass Sie dabei sind. Vor Staffenhagens früherem Rathaus steht ein gewaltiges Denkmal, fast so breit wie das Haus. Fritz Reuter, überlebensgroß, mit aufgeschlagenem Buch im Schoß, leicht spöttisch blickend. Links und rechts kunstvoll gearbeitete Figuren und Szenen aus einigen seiner bekanntesten Werke.
Kein Hüsung.
Ut de Franzosentit.
Ut mine Festungstit.
Ut mine Stromtit.
Durchleuchting.
Leuschen und Riemels.
Allesamt Bestseller. Am alten Rathaus, das heute ein Museum ist, hängt seit über 150 Jahren eine Gedenktafel.
Der Dichter Fritz Reuter wurde am 7. November 1810 in diesem Hause geboren. Nach Beschluss von Magistrat und Bürgerschaft am Geburtszimmer angebracht, 1873.
Als die Tafel ans Gemäuer kam, lebte Fritz Reuter noch, in Eisenach, Thüringen. Wahrscheinlich kam ihm dort die Verballhornung der Inschrift zu Gehör, die sich schnell verbreitete.
Der Dichter Fritz Reuter wurde nach Beschluss von Rat und Bürgerschaft in diesem Hause geboren.
Reuter, das kann mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, wird diese ironische Wendung gefallen haben. Fernab wohnend stand er trotzdem in engem Kontakt mit seiner Heimat.
Alle meine Gedanken sind einmal von dieser engen Welt ausgefüllt worden. Alle Fibern meines Empfindens haben einmal dies kleine Heimwesen umsponnen,
schreibt der Dichter in seinem autobiografischen Werk Meine Vaterstadt Staffenhagen.
Das ist der Mittelpunkt seiner Welt und das ist es immer geblieben und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Also wenn man Heimat und Identität im Herzen trägt, dann kann man überall wohnen und man hat aber sozusagen eine feste Verortung,
sagt Thorsten Jahn, Leiter des Fritz Reuter Literaturmuseums Staffenhagen. Die Kinder- und Jugendjahre seien nicht völlig unbeschwert gewesen.
Ist aufgewachsen neben einem übermächtigen Vater, der 37 Jahre lang Bürgermeister war und der viel für die Region getan hat und der sehr starke Forderungen auch an den jungen Reuter gestellt hat.
Die Beziehung zwischen Fritz Reuter und seinem Vater ist zeitlebens angespannt. Der junge Fritz ist musisch veranlagt, er zeichnet viel. Den hohen Ansprüchen des Vaters genügt er selten. Herr Papa hat einen anderen Lebensplan für seinen Sohn. Zudem gehört unter anderem ein Jurastudium. Ganz anders Reuters Verhältnis zur Mutter. Sie unterstützt ihn, vermittelt in den oft harschen Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn. Als Fritz 15 Jahre alt ist, stirbt sie nach langer Krankheit. In seinem in Staffenhagen spielenden Roman Ute Franzosentiet erinnert er sich an seine Mutter.
Ich hef sie nicht anders kennt, als dat sie in ihre gauden Tiden ob ein Staul satt und neid. Und dat sie in ihre slimmen Tiden tau Bett lach und in der Wehdach in die Beuker les, Roman wie ent nicht.
Der Lütte Fritz ist kein Musterschüler. Seinen Bildungsgang beschreibt er später einmal als höchst kompliziert. Eingeschult wird der spätere Starautor bei Mamsell Schmidt. Die betreibt in Staffenhagen eine Töchterschule für gebildete Stände.
Wäre ich nur nicht der einzige Junge unter den gebildeten Mädchen gewesen, was haben mich diese Kinder anständiger Leute geschuriegelt? Eule unter Krähen zu sein, ist ein schreckliches Los.
Zum Glück schützen ihn Minchen Pasters und Auguste Sparmann vor dem Allerschlimmsten. Reuter ist ihnen lebenslang dankbar.
Wenn die Leute behaupten, dass meine Frau ein gelindes Pantoffelregiment über mich führt, so hat sie ihre Herrschergewalt nur der Erinnerung an meine Hilfsbedürftigkeit in der Mädchenschule zu verdanken und an die Liebenswürdigkeit meiner Beschützerinnen.
Unterricht erhält Reuter auch von seinem Onkel Herse. Der fördert die musische Begabung, seht wohl auch das Interesse an politischen Themen. Als Anhänger der von Friedrich Ludwig Jahn gegründeten Turnerbewegung ist Onkel Herse ein Verfechter der deutschen Einigung. Ein Lebensthema auch für Fritz Reuter.
Mein Onkel hatte dunkle Gerüchte von den Bestrebungen des alten Turnvater Jahn gehört und auch dem Tugendbunde, wie er zuweilen unter vier Augen versicherte, angehört. Und er beschloss, da er selbst zu dick zu der Ausübung dieser Kunst geworden war, in uns den Sinn für die neu erfundene Gymnastik durch praktische Übungen zu erwecken.
Weitere Schulstationen sind Friedland und Parchim. Überall zeigt sich Fritz als Klassenkasper, mit wenig Sinn für Disziplin und Ausdauer. Der Vater sieht es mit großem Missfallen und baut ein regelrechtes Spitzelnetz auf. Er lässt sich regelmäßig Berichte über seinen Sprössling schicken. Als der davon erfährt, ist er tief getroffen. Den überragenden schriftstellerischen Erfolg erlebt der Vater nicht. Für Fritz Reuter eine bleibende Wunde. 1865, auf dem Höhepunkt seines Ruhms und zu Besuch in Staffenhagen, geht er zum Grab des Vaters, begleitet von seiner Nichte Ida Reuter, die sich 70 Jahre später an diesen Moment erinnert.
Tief bewegt stand der Onkel am Grabe seines Vaters. Aus seinem Munde kamen die Worte: Warum hat mein Vater nun nichts mehr von meinem Ruhm erleben können?
Reuter wird in seiner Heimatstadt damals mit viel Tamtam empfangen.
Hoch erfreut war Onkel Fritz über den Packelzug der Einwohner. Aber etwas ärgerlich, dass seine Schwester, meine Mutter, ihm nichts von dieser beabsichtigten Ovation der Staffenheger verraten hätte.
Um seine Person macht der Bestsellerautor kein großes Gewese. Als ihn alte Bekannte mit Herr Reuter ansprechen, fragt er keck zurück.
Weit sie nicht, dass ich Juch Fritz bin.
Als ihn ein Staffenhagener, den Reuter nicht persönlich kennt, sogar mit Herr Doktor anspricht, ulkt Reuter.
Wer ist denn dat? Hei hühe dat jaal taumi Fritz secht, denn kann hei dat ja auch.
Wie verbunden Reuter mit Staffenhagen zeitlebens war, zeigt auch eine Episode aus dem Jahr 1867. Reuter liest damals in mecklenburgischen Zeitungen, die er sich nach Eisenach schicken lässt, dass in Staffenhagen ein Krankenhaus gebaut werden soll. Umgehend schreibt er an den dortigen Arzt und Freund Michel Liebmann.
Der gütige Gott hat meine Schriftstellerei reichlich gesegnet, so dass ich nach menschlichem Ermessen wohl ohne Sorge in die Zukunft schauen kann. Und nun läuft mir gestern ein hübsches Goldfischlein in mein Netz. Und das, denke ich, soll euch für das Krankenhaus zugutekommen.
Das Goldfischlein ist der Tiedtke-Preis, ein damals renommierter und hochdotierter Literaturpreis, vergeben in Dresden. Tatsächlich wird Fritz Reuter damals überall in Deutschland gelesen, obwohl die meisten Werke ob Platz sind und der Autor eine Übertragung ins Hochdeutsche verweigert. Dem Erfolg steht das nicht im Wege, sagt Reuter-Experte Hartmut Brun.
Er war der meistgelesene Schriftsteller des deutschen Sprachraumes. Er hat mehr Bücher verkauft als Zeitgenossen wie Theodor Fontane, Theodor Storm, Gottfried Keller. Reuter war einmalig.
Und zwar nicht nur durch seinen unverwechselbaren, humorvollen Schreibstil.
Ich betrachte Reuter als die Identifikationsfigur für das ganze Land Mecklenburg-Vorpommern. Obwohl das Land Persönlichkeiten wie Schliemann oder wie Blücher hervorgebracht hat, ist Reuter eben die Nummer 1.
Wie der Mecklenburger Fritz Reuter in die Hände preußischer Willkürjustiz fiel und warum er zum Tode verurteilt wurde, darum geht es gleich. Ein Musterschüler war Fritz Reuter nie. Das unterhaltende Temperament des späteren Schriftstellers ist schon in der Jugendzeit stark ausgeprägt. In seinem Abiturzeugnis vom September 1831 heißt es:
Sein Betragen hat erwiesen, dass er von Zeit zu Zeit immer mehr bemüht gewesen ist, die Zufriedenheit seiner Lehrer zu gewinnen. Sein Fleiß war ungleich, in einzelnen Fällen anzuerkennen, in anderen vermisst.
Von Zeit zu Zeit, immer mehr bemüht. Das abschließende Urteil des Parchimer Gymnasiums ist vorsichtig optimistisch.
Es wird also dieser durch geistige Regheit und günstige Anlagen für ein der Wissenschaft gewidmetes Leben berufene Jüngling unter guten Hoffnungen und Wünschen von der hiesigen Bildungsanstalt entlassen.
4 Wochen später schreibt sich Fritz an der Universität Rostock ein.
Die Seestadt Rostock ist der Up- und Dalsprung für jeden richtigen Mecklenburger. Auch mein Ursprung ist einmal fest, als ich von den großen Schaulen mal ne Tram höger ob die Universität hüppen deit.
Erinnert sich Reuter in seinem Roman »Der Reis nach Konstantinopel«. Auf Wunsch des Vaters studiert er Jura, zumindest theoretisch. Praktisch erkundet der 21-Jährige lieber das Rostocker Nachtleben.
»Dat weit ich doch noch, dat wie Studenten ein idel lustig Läven führen deiden«, dat wir uns bi Nachtslabenstiet rümmer jogen und dat wir auch finstern ins Mäten, wie lösten de grote soziale Frage.
Das Rostocker Bummelstudentenleben inklusive Fenster einschmeißen endet abrupt, nach nur 7 Monaten. Als Vater Reuter das erste Semesterzeugnis sieht, gibt es einen heftigen Familienkrach. Der Junior hatte nicht eine einzige Vorlesung besucht. Seine letzte Chance, ein Ortswechsel nach Jena. Damals eine Hochburg der demokratischen Studentenbewegung. Die Herzöge von Sachsen-Weimar, in dessen Kleinstaat die traditionsreiche Unistadt liegt, sind liberaler gesinnt als die meisten ihrer Standesgenossen. Doch auch dort läuft es mit Fritz Reuter nicht viel besser, weiß Reuter-Experte Hartmut Brun.
In Jena schloss er sich der Burschenschaft an, aber nicht aus politischen Gründen oder weniger aus politischen Gründen, sondern die Burschenschaften waren auch dafür bekannt, dass sie ein sehr geselliges Leben führten, um es mal höflich auszudrücken. Und Reuter hieß nicht umsonst in Jena Bierreuter.
Der argwöhnische Vater lässt sich aus Jena Berichte über den Lebenswandel des Sohns schicken. Es klingt wenig erfreulich, was Juraprofessor August Wilhelm von Schröter nach Staffenhagen meldet.
Leider kann ich Ihnen über den Lebenswandel Ihres Herrn Sohnes nichts Tröstliches mitteilen. Seine ganze Zeit hat er mit Studententreibereien, Besuchen von Wirtshäusern, Herumlaufen und so weiter totgeschlagen. In ganz Jena ist nur eine Stimme darüber. Deshalb ist er als sehr schädliches Glied der Universität von hier weggewiesen worden.
Fritz Reuter nur ein Rumtreiber, Raufbold und Säufer? Das wäre ein falsches, einseitiges Bild. Schließlich ist er Mitglied der Burschenschaft Germania und die ist alles andere als ein reiner Zechverein. Die Studenten verfolgen politische Ziele. Sie setzen sich ein für demokratische Verhältnisse gegen deutsche Kleinstaaterei. Ein Lied, das sie oft singen, heißt Fürsten zum Land hinaus.
Fürsten zum Land hinaus. Jetzt kommt der Völkerschmaus. Erst jagt den Kaiser Franz, dann den im Siegerkranz. Mecklenburgs Friedrich Franz, Schandfleck des Vaterlands.
Das Lied ist ein Aufruf zur Revolution, zum Umsturz der politischen Verhältnisse. Als im April 1833 Studenten in Frankfurt ein Polizeigebäude stürmen, schlägt die Obrigkeit gnadenlos zurück. In ganz Deutschland werden hunderte Studenten verhaftet, die sogenannte Demagogenverfolgung. Betroffen vor allem Burschenschaftler. Wie Fritz Reuter.
Ich bin glücklich in Berlin angekommen, muss es aber wieder verlassen, da einer meiner Bekannten vor einigen Tagen verhaftet worden ist und ich ein ähnliches Schicksal zu erwarten habe.
Schreibt Reuter in einem Brief im Oktober 1833 an seinen Vater. Sein Gefühl trügt ihn nicht. Reuter Senior, als Bürgermeister von Staffenhagen, mit politischen Kontakten ausgestattet, antwortet mit einer eindringlichen Warnung. Er fordert seinen Sohn auf, sofort nach Hause zu kommen.
Ich habe bestimmteste Nachricht, dass man jetzt mit einer ungeheuren Aufmerksamkeit auf alle reisenden Studenten wacht. Du bist also in der größten Gefahr arretiert und ein oder vielmehr sicher mehrere Jahre ins Gefängnis und auf die Festung zu kommen.
Doch Fritz Reuter lässt sich Zeit. Untergetaucht bei Freunden und einem Cousin in Berlin zögert er seine Abreise nach Mecklenburg hinaus. Sein Leichtsinn hat dramatische Folgen.
Heute ist es mir geglückt, des Reuters bei einer feilen Dirne in der Schützenstraße Nummer 23 habhaft zu werden. Ich habe ihn dort in den frühesten Morgenstunden verhaftet.
Protokolliert der Berliner Polizeibeamte Hoffrichter am 31. Oktober 1833. Dieser Tag verändert Reuters Leben für immer.
Er ist eigentlich während der Demagogenverfolgung unschuldig verhaftet worden. Er hatte nichts gemacht. Und so schön, wie er es dann auch in der Festungszeit sagt, als wir eingesperrt wurden, waren wir keine Demokraten. Als wir entlassen wurden, waren wir es alle.
Sagt der Dömitzer Autor und Literaturforscher Hartmut Brun. Fritz Reuter kommt zunächst in ein Berliner Untersuchungsgefängnis. Die Zustände dort menschenunwürdig. Dem 23-jährigen Reuter wird Hochverrat vorgeworfen. Der angebliche Beweis, er habe in Jena das Lied Fürsten zum Land hinausgesungen. Er bestreitet es. Das Berliner Kammergericht glaubt ihm nicht.
Ganz unglaubwürdig erscheint es, wenn Reuter vorgibt, die Strophe des Liedes Fürsten zum Land hinaus, welche die Beleidigung seiner Majestät des Königs enthält, nicht zu kennen und nicht mitgesungen zu haben.
Heißt es in einem ersten Urteil des Gerichts vom November 1834. Es stellt dem jungen Gefangenen ein schlechtes Zeugnis aus.
Reuter hat sich während seiner Gefangenschaft stets als ein roher Geselle bewährt und ist häufig wegen Übertretung der Hausgesetze gestraft. Er sang die ärgsten Zotenlieder, polterte häufig im Kerker, zankte laut Gefangenenwärter. Nur seine gänzliche Isolierung brachte ihn zur Vernunft. Gefährlich scheint er nicht als Anhänger staatsverderblicher Lehren, sondern als Taugenichts.
Nach 33 Monaten Urhaft fällt der Kriminalsenat des Königlichen Kammergerichtes im August 1836 sein Urteil. Befindet,
dass der Heinrich Ludwig Christian Friedrich Reuter wegen seiner Teilnahme an der hochverräterischen burschenschaftlichen Verbindung in Jena und wegen Majestätsbeleidigung mit der Konfiskation seines Vermögens zu bestrafen und mit dem Beile vom Leben zum Tode zu bringen sei.
Erst ein halbes Jahr später wird Reuter, der mittlerweile auf der in Schlesien gelegenen Festung Silberberg einsitzt, das Urteil bekannt gegeben. zusammen mit einer Kabinettsorder von Preußens König Friedrich Wilhelm III.
Ich genehmige, dass jeder mit Todesstrafe belegte Teilnehmer mit 30-jährigem Festungsarrest bestraft werde.
Begnadigt zu 30 Jahren Festungshaft. Für den damals 26 Jahre alten Fritz Reuter bricht die Welt zusammen. Die Festung Dömitz ist lange einer der schlimmsten Orte Mecklenburgs. Ab 1705 dient sie als Gefängnis. Hier sitzen Diebe, Mörder, Schuldner, Ehebrecherinnen ein und politische Gefangene, wie Fritz Reuter. Für den war Dömitz, so seltsam es klingen mag, ein großes Glück. In Preußen zum Tode verurteilt und zu 30 Jahren Festungshaft begnadigt, hatte er in Preußen weitaus furchtbarere Orte erlebt.
Besonders die Festung Silberberg war sehr schlimm, auch in Magdeburg. Da hat er sehr gelitten, also und auch seine Gesundheit hat da einen richtigen Knacks bekommen.
Erzählt der Dömitzer Autor und Literaturforscher Hartmut Bruhn. In einem Brief aus der Festung Silberberg schildert Reuter die miserable Haftsituation.
Wenn man 6 Monate in Gefängnissen gesessen hat, worin man auch nicht die geringste Bewegung hatte, und zur Abwechslung in anderen, die so feucht waren, dass einem die Stiefel vermoderten, so kannst du dir wohl denken, dass das körperliche Wohlbefinden einen bedeutenden Stoß erlitten hat.
Dem Mecklenburger wird bei dem Preußen kein Pardon gegeben.
Der Vater war nun bemüht, seinen Sohn aus der preußischen Haft herauszuholen nach Mecklenburg. Denn das Deutsche Reich hatte 1806 aufgehört zu existieren und die deutschen Teilstaaten waren wie Ausland zueinander. Das heißt, Reuter als Mecklenburger saß in Preußen im Ausland in Haft.
Verurteilt als Hochverräter. Juristisch steht das Urteil auf wackeligen Füßen. Wie kann Reuter als mecklenburgischer Staatsbürger überhaupt Verrat am preußischen Monarchen üben? Mit seinem Schicksal hadernd schreibt er an seinen Vater. Bittet darum, dass der die Verlegung nach Mecklenburg veranlasst.
Da ich in einem fremden Lande nach fremden Gesetzen verurteilt bin, ja, dass dieser Nachteil sich sogar noch nach meiner Freilassung in der Heimat bewähren wird, indem man mich als einen viel gefährlicheren Verbrecher bezeichnen wird, da ich ja eine härtere Strafe erduldet hätte.
Als Bürgermeister von Staffenhagen setzt Reuters Vater seine politischen Verbindungen ein. Er wendet sich an Mecklenburg-Schwerins Großherzogin Alexandrine. Die ist eine Tochter des preußischen Königs, berichtet Hartmut Bruhn.
Selbst der Großherzog von Mecklenburg ist nach Berlin gefahren, zu seinem Schwiegervater, und hat sich persönlich für Reuter eingesetzt, dass er ausgeliefert wird.
Im Sommer 1839 kommt es tatsächlich dazu. Begleitet von einem preußischen Gendarmen wird Reuter nach Dömitz überstellt.
Der Staatsgefangene Fritz Reuter wurde persönlich vom Dömitzer Festungskommandanten empfangen, im Kommandantenhaus. Und als Willkommensschluck schenkte der Kommandant seinem Gefangenen ein Bierseidel voller Rotsbohnen ein, also Rotwein, den Reuter mit allem Respekt leerte. Der Gendarm verstand die Mecklenburger nicht, aber als er gefragt wurde, ob er auch, er wollte auch.
Der in die Heimat abgeschobene Fritz Reuter schreibt freudig an seinen Vater.
Gottlob, ich bin jetzt auf vaterländischem Boden und seit dem Augenblicke, wo ich ihn betrat, ist mir die Brust leichter als seit manchem Jahre.
Dass es ihm in Dömitz nun relativ gut geht, dafür haben der Vater und eine in Dömitz lebende Tante gesorgt.
Vater Reuter war vorher auf der Festung gewesen, hatte mit dem Kommandanten über Hafterleichterungen gesprochen und der Kommandant hat zugesagt, dass Reuter alle Erleichterungen auf der Festung bekommt, die andere Staatsgefangene auch haben.
Er kann sich frei auf der Festung bewegen, darf in die Stadt gehen, in der Elbe baden. Einzige Bedingung, abends muss Reuter wieder auf der Festung sein. Dort hat der Häftling ein Zimmer, keine Zelle. Zum Festungskommandanten von Bülow habe sich ein gutes Verhältnis entwickelt, weiß Hartmut Bruhn.
Reuter war ein sehr angenehmer Unterhalter. Er brachte eine gewisse Abwechslung in das triste Kommandantenleben in Dömitz und wurde dann auch von der Familie des Festungskommandanten häufig eingeladen.
Eitel Sonnenschein herrscht dennoch nicht. Die schwere Haft in preußischen Festungen fordert ihren Tribut. Reuter leidet unter körperlichen und seelischen Problemen. Das zeigen seine Briefe an den Vater deutlich. Er berichtet von depressiven Phasen.
Meine Stimmung ist so trübe. Ich bin durch den zwischen uns geschlossenen Vertrag gebunden, dir über mich traurige Nachricht zu geben. Mit welchem traurigen Herzen ich dies tue, da ist Gott mein Zeuge, zu dem ich gestern unter Tränen gebetet habe. Ich habe wieder gefehlt.
Die Verfehlung? Das ist Reuters Rückfall in die Trunksucht. Sein massives Alkoholproblem sorgt immer wieder für heftigen Streit zwischen Vater und Sohn. Reuter fleht.
Du wirst mir zugestehen müssen, dass ich mehr dein Bedauern als deine Verdammung verdiene. Ich habe keinen Freund, der mich warnt, habe nicht mal einen Bekannten, durch dessen Unterhaltung ich davon könnte abgezogen werden.
Doch der Vater zeigt sich hartherzig. Einmal kommt er nach Dömitz.
Und hat Fritz Reuter eine Unterschrift abgenötigt, wonach seine Halbschwestern, also uneheliche Schwestern, die er hatte in Staffenhagen, erbgleichberechtigt wurden. Und im Endeffekt kam das einer Enterbung durch den Vater gleich.
In der Dömitzer Gefangenschaft sinniert Fritz Reuter über sein künftiges Leben. Er beschäftigt sich mit landwirtschaftlichen Themen und Mathematik, kokettiert insgeheim mit einer künstlerischen Laufbahn. Im Gefängnis verdiente er sich mit Zeichnungen ein bisschen Geld.
Das Projekt als Maler, mein Brot zu verdienen, ist von allen das unstatthafteste. Porträtmalerei ist die niedrigste Stufe der ganzen Kunst und verdient nur, schlecht bezahlt zu werden. Es ist das Geschäft, was ich in der äußersten Not ergreifen würde,
schreibt er an seinen verständnislosen Vater. 1840 wird Fritz Reuter vorzeitig entlassen. Eine allgemeine Amnestie macht es möglich. Noch einmal lässt er sich vom Vater zur Aufnahme eines Jurastudiums drängen. Keine gute Idee. Völlig verzweifelt schreibt der 30-Jährige aus seinem neuen Studienort Heidelberg nach Staffenhagen.
Mein lieber Vater, endlich schreibe ich dir. Ich konnte nicht früher, wahrlich nicht. Mein Gemütszustand war zu traurig, als dass ich mich entschließen konnte, dich mit diesem bekannt zu machen. Ich bin noch sehr traurig. Du irrest dich, wenn du glaubst, dass meine Lage so sehr günstig sei. Die Natur ist jetzt tot. Freundlichen Umgang suche ich bisher vergebens.
Nach wenigen Monaten bricht er das Studium ab. Die 7 Jahre Haft, das bittere Schicksal. Fritz Reuter verarbeitet sie später zu großer Literatur. Im autobiografischen Werk Utmine Festungstied berichtet Fritz Reuter, wie er Jahrzehnte später vor der Berliner Stadtvogtei steht, sein erster Haftort.
Ich bräuchte sie für das olle trurig Hus und sät, sü, da haben sie mal um mein Lebensglück spält und sie haben gewonnen. Und schräg über weitenes Wattrot-Gollen fahren ut ein finster Rut, und ich nahm meine leive Fru faster in den Arm und sät, ich hef betalt. Mir as betalen kann dem Mensch nicht.
Wie Fritz Reuter in Neubrandenburg den Durchbruch zum Bestseller-Autoren schaffte, darum geht es gleich. Im Dezember 1857 bekommt Fritz Reuter Post. Der 47-Jährige lebt mittlerweile in Neubrandenburg, ist verheiratet, freiberuflicher Schriftsteller und in Mecklenburg weltberühmt. Geschrieben hat den Brief Helmine von Bülow, Tochter des früheren Dömitzer Festungskommandanten. Sie erinnert sich an Reuters Haft.
Durch ihr freundliches Wesen hatten sie bald mein kindliches Herz gewonnen. Wie klar steht mir so manche Szene vor Augen, wenn sie Ball mit mir spielten, den Schwestern vorlasen, mit Papa Schach spielten, mein brennendes Puppenhaus mit kühner Hand löschten.
Helmine von Bülow gibt sich auch als Fan des Dichters zu erkennen, nachdem sie sich eine Ausgabe von Reuters Buch De Reis nach Bellingen gekauft hatte.
Da ich fürs Erste De Reis nach Bellingen erlangte, begann ich damit und habe sie den Schwestern vorgelesen. Wir verlebten einen sehr vergnügten Abend und haben seit langer Zeit nicht so herzlich gelacht.
17 Jahre nach seiner traumatischen Haft schreibt Reuter erfreut zurück.
Was hat sich in der Zeit alles verändert? Auch bei mir und in mir. Aus dem Demagogen wurde ein Landmann, aus dem Landmann ein Schulmeister, aus dem Schulmeister ein Poet.
Tatsächlich führte er nach seiner Festungstid zunächst ein unstetes Leben. Nach dem endgültigen Abbruch des Jurastudiums nimmt Reuter eine Landwirtschaftslehre auf. Seine sogenannte Stromtid. Auch sie schwierig. Er leidet weiter an Depressionen, trinkt immer noch übermäßig viel Alkohol, erlebt einen Totalzusammenbruch. Der einzige Lichtblick, seine Liebe zu Luise Kunze. Die gibt ihm Halt. Im November 1847 fährt Reuter zur Entziehungskur nach Bad Stur am Plauer See und berichtet einem Bekannten.
Dass man sich hier zu allerlei krankhaften Erscheinungen Glück wünscht, dass man Fragen aneinander richtet. Wie viele Geschwüre haben Sie jetzt? Was macht Ihr Schorf? Was macht der Ausschlag an Ihren Beinen?
Typisch Reuter. Wenig Erfreuliches, humorvoll verpackt.
Das Leben war ja nicht sehr schön am Anfang. Oder hat es nicht so ganz nett mit ihm gemeint. Und vielleicht ist das genau die richtige Antwort, damit umzugehen.
Meint Thorsten Jahn, Leiter des Fritz-Reuter-Literaturmuseums Staffenhagen. Ostern 1850 ziehen Fritz und Luise nach Treptow an der Tollense, das heutige Alten Treptow. 15 Kilometer nördlich von Neubrandenburg gelegen, gehört die Stadt zu Preußen. Der Mecklenburger ist plötzlich zurück. im Land, das ihn wegen angeblichen Hochverrats zum Tode verurteilt hatte.
Wie Sie wissen, bin ich bis dato noch kein naturalisierter Preuße, ebenso wenig wie ein fanatisierter. Meine Lage jedoch, meine Zukunft, würde durch die Naturalisation eine gesichertere,
schreibt Reuter einem Freund. 2 Monate später meldet er ihm den Wechsel der Staatsbürgerschaft. Einen brandenburgischen Dialekt imitierend und auf die mecklenburgischen Farben blau-gelb-rot anspielend.
Was seien Sie dazu in Ihr Gemüte, Sie blau-rot-jelber? Nicht wahr? Sie sind jelb vor Neid und blau vor Zorn. Dass Sie noch immer den Landtag mit die roten Ritter genießen?
Ist das noch Ironie oder schon Sarkasmus? Auf jeden Fall spiegeln die Worte seine große Enttäuschung über die gescheiterte Revolution von 1848-49. An der hatte sich der Demokrat Reuter beteiligt. Als Mitglied des Staffenhagener Reformvereins war er Delegierter beim Güstrower Ständetag und Abgeordneter im außerordentlichen Landtag in Schwerin. Im preußischen Alten Treptow verdingt sich Reuter nun als Schwimm- und Turnlehrer. Und er beginnt mit der professionellen Schriftstellerei, veröffentlicht sein erstes Buch. Leuschen und Riemels. Es verkauft sich prächtig. Vom Erfolg angespornt, initiiert er die Gründung einer Zeitschrift. Das Unterhaltungsblatt für beide Mecklenburg und Pommern erscheint wöchentlich. Reuter schreibt es nahezu im Alleingang voll. Unter anderem mit der ersten Fassung von »Meine Vaterstadt Staffenhagen«. Eine warmherzige Erinnerung an seine vergleichsweise unbeschwerte Kindheit.
In jenen Tagen hätte ich unbedingt das größte welthistorische Ereignis für die interessante Nachricht hingegeben, dass Hanneschnur und Karl Knack sich geprügelt hatten. Hanneschnur sitzt jetzt vielleicht zu Paris und flickt dem Herrn Tier die Stiefel und Karl Knack büßt vielleicht die Anfänge seiner lasterhaften Laufbahn in der Goldgrube in Kalifornien ab.
Schreibt Reuter im Leitartikel der ersten Ausgabe des Unterhaltungsblattes. Offensichtlich politische Themen meidet er in der Zeitschrift bewusst. Auch wenn der Demokrat seine Ansichten nicht geändert hat, wie ein Brief aus dieser Zeit zeigt.
Glauben Sie ja nicht, dass ich nicht recht ernstlich gesonnen bin, auf dem sozialen Felde zu wirken. Immer angegriffen, den Edelmann, den Priester, den Philister.
Nach 53 Ausgaben kündigt er den anstrengenden Redakteursjob.
Die Redaktion des Unterhaltungsblattes habe ich seit Ostern eingestellt und beschäftige mich jetzt wieder mit der freien Schriftstellerei.
Luise und Fritz, mittlerweile verheiratet, ziehen nach Neubrandenburg. In der Vier-Tore-Stadt gelingt der endgültige schriftstellerische Durchbruch. Hier verfasst Reuter einige seiner berühmtesten Werke. Zum Beispiel Ute Franzosentiet und die ersten Teile von Utmine Stromtiet. Reuter blüht auf und frohlockt.
Der früher hinter Schloss und Riegeln saß, ist jetzt frei wie ein Vogel. Er kann singen, wo er will, und ziehen, wohin er will.
Diese Freiheit nutzt er, schreibt das Versepos Kein Hüsung. Eines der wichtigsten Werke der niederdeutschen Literatur. Hochpolitisch, sozialkritisch, gerichtet gegen die feudalen Zustände in seiner Heimat.
Kein Hüsung ist wirklich ein realistischer Blick auf das rückständige Mecklenburg seiner Zeit. Aber dennoch ist es ja immer mit Liebe auch erzählt.
Sagt Thorsten Jahn vom Reuter Museum Staffenhagen. Er bewundert den Autoren für dessen konsequente Haltung.
Dass Reuter sich immer auch eingebracht hat, immer auch für gesellschaftliche Veränderungen war. Und wenn man in sein Werk guckt, dann ist das ja nicht etwas, was obrigkeitsnah ist, sondern das wirklich zu den Sollbruchstellen in der damaligen Gesellschaft führt.
Das und die Hinwendung zum Niederdeutschen macht Fritz Reuter zu einem erfolgreichen Autoren. Seine Bücher verkaufen sich nicht nur in Mecklenburg, sondern deutschlandweit. Sogar das Ausland wird auf ihn aufmerksam. 1856 wird er zum Mitglied des Nederlandstal in Letterkundig Kongress ernannt.
Die erste literarische Auszeichnung, die mir zuteil geworden. Und man hat mich nach Antwerpen eingeladen, es aber leider versäumt, mir Reisegeld dazu einzusenden,
schreibt Reuter einem Freund. Da er aber immer noch an Geldbeutelschwindsucht leide, könne er der Einladung nicht Folge leisten. Hier im Kunstgarten von NDR 1 Radio MV geht es gleich um Reuters Leben in Eisenach. Fritz Reuters Villa in Eisenach erinnert ein wenig an den Prachtbau eines anderen mecklenburgischen Promis, an Heinrich Schliemanns Palast in Athen. Beide errichtet von Männern, die es aus eigener Kraft zu Großem brachten. Der eine als Kaufmann und Archäologe, der andere als Schriftsteller. Schliemanns Mini-Schloss in Athen ist, klar, größer und prächtiger als Reuters Hüsung in Thüringen. Aber auch das kann sich durchaus sehen lassen. Direkt am Fuße der Wartburg gelegen, kündet die Villa vom sozialen Aufstieg ihres Erbauers.
Uns geht es sehr gut. Wir werden sogar übermütig und bauen ein neues Haus. Das Haus wird sehr bequem, sehr schön und sehr teuer. Das Beste bei der Sache ist, dass ich das Werk bezahlen kann. Und keine geringe Freude ist es mir, dass ich das Geld dazu mir mit der Feder verdient habe,
schreibt Fritz Reuter 1866 an einen alten Bekannten. Mit seinen im Rostocker Hinsdorf Verlag erscheinenden Werken hat er es zum Bestseller-Autoren geschafft. Der gerade erst fertiggestellte Roman Durchleuchting verkauft sich rasant.
Durchleuchting ist in erster Auflage in 7000 Exemplaren in die Welt gegangen, in zweiter in 3000 Exemplaren und in dritter wieder in 3000 Exemplaren. Alles in einem Vierteljahre. Ein Erfolg, der in Deutschland so ziemlich unerhört sein dürfte.
Teilt er, ungewöhnlich unbescheiden, mit. Das Buch ist eine beißende Satire auf deutsche Kleinstaaterei. Reuters spöttische Erzählung trifft den Nerv der Zeit. Noch immer ist Deutschland zersplittert in kleine Fürsten, Herzog, Großherzog und sonstige Tümer. Geschrieben hat Reuter die Satire in Eisenach. Dort lebt er seit 1860. Zusammen mit Frau Luise.
Es geht ja nach wie vor die Legende, es sei seine Frau Luise gewesen, die ihn nach Eisenach geschubst habe. Aber aus den Briefen ist doch ersichtlich, was ihn hierher zog. Er schreibt davon, dass er endlich in einem eigenen Haus wohnen wolle, mit einem schönen Garten, umgeben von einer schönen Natur.
Weiß Reinhold Brunner, Leiter des Thüringer Museum Eisenach, zu dem die Reuter-Villa heute gehört. Es sind aber vor allem gesundheitliche Gründe, die zum Umzug von Neubrandenburg nach Eisenach führen. Ein zunächst nur temporär geplanter Aufenthalt soll ihn stärken. Und, schöner Nebeneffekt, von den Zechereien seines Neubrandenburger Stammtisches fernhalten.
Die gesundheitliche Situation war nicht besonders gut, sodass er gemeinsam mit Luise dann entschieden hat, einen weiteren Umzug würde er nicht überleben. Und er schreibt auch recht melancholisch, in einem Brief an einen Freund, von den wenigen verbleibenden Jahren, die er noch hat,
berichtet Reinhold Brunner. Reuter beschreibt es blumiger.
Meine hat Hut und Sonnenschirm genommen und läuft Gott weiß wo herum. Seitdem sie hier ist, hat sie sich in ihrem Kopfe eine so breit ausgesponnene häusliche Idylle von Schlafrock und Pantoffeln, Kohl und Rüben und ungemachtem Haar niedergelassen. Na, meinetwegen. Und was soll ich wieder Dobby down?
Fritz unterm Pantoffelregiment von Luise Reuter. Klingt lustig, ist aber eher eine Fantasie des Dichters. Sie machen sich gemeinsam auf die Suche, entscheiden zusammen über den Kauf des Grundstücks, das direkt am Fußweg liegt, der auf die Wartburg führt. Als das Eisenacher Haus steht, wird Reuter fast so etwas wie eine Touristenattraktion.
Er hatte recht rasch Freunde hier und er hatte sehr bald einen großen Bekanntenkreis, die ihn auch verehrt haben. Und an einen Freund hat er geschrieben, wenn du mich besuchen willst, frag bitte nicht irgendjemanden in der Stadt, wo ich wohne. Wenn du nach mir in der Stadt fragst, wirst du belagert, weil ich eben hier schon bekannt bin wie ein bunter Hund.
Und der wird am Ende seines Lebens mit Ehrungen überhäuft. Zum Beispiel mit dem Bayerischen Maximiliansorden und der Medaille für Kunst und Wissenschaft in Gold des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin. Fürstliche Orden für den einst als Demagogen geschmähten Reuter, der nur knapp einer Hinrichtung entging. Ironie der Geschichte. Das ist auf jeden Fall auch die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Uni Rostock an ihren einstigen Bummelstudenten, der keine Vorlesung besucht und rausgeflogen war. Reuter schickt einen Dankesbrief an Schwerins Großherzog Friedrich Franz, der die Ehrendoktorwürde bestätigt hatte.
Denken Sie sich, königliche Hoheit, einen Humoristen in einer Doktorrobe. Es ist schon eine schlimme Situation. Sonst nannten meine Frau und ich uns Fritz und Luise. Kam auch mal ein Fritzing und Wissing vor. Aber nun nennen wir uns Herr Doktor und Frau Doktor, um uns die neue Würde einzuüben.
Insoweit es für Fritz Reuter überhaupt möglich war, aufgrund seiner Biografie wirklich glücklich zu sein, war er es hier. Davon bin ich wirklich überzeugt,
sagt Reinhold Brunner, der lange auch Stadtarchivar von Eisenach war. Am 12. Juli 1874 stirbt Fritz Reuter in seiner Villa. Das Sterbezimmer, das Bett, überhaupt, die ganze Inneneinrichtung ist immer noch genauso wie damals. Nach Fritz Tod erreichen Luise Reuter unzählige Kondolenzschreiben. Nicht nur aus der Heimat, nicht nur aus Mecklenburg.
Es gab auch einen Leserverein, der aus Wien eine Kondolenz geschickt hat. Es gab auch einen Fritz-Reuter-Verein in New York. Es gab auch einen Fritz-Reuter-Verein in Chicago, der einen Brief geschickt hat.
Berichtet Hartfried Reder vom Förderverein Reutermuseen. Der Eisenacher hat Dutzende Kondolenzbriefe transkribiert. Er engagiert sich seit langem für Reuters Andenken in Thüringen.
Wir machen hier, was machbar ist. Das Interesse ist verhältnismäßig klein, das muss man zugeben. Auch der Besucheransturm ist durchaus zu bewältigen.
Das läge aber nicht nur an Reuter, sondern am überbordenden Erinnerungsort Eisenach, sagt Reinhold Brunner.
Wir nennen uns Bachstadt, wir nennen uns Lutherstadt, bei uns ist die heilige Elisabeth zu Hause. Aber das alles war mehr oder minder Zufall, da hat die Stadt überhaupt kein Verdienst dran. Fritz Reuter aber hat diese Stadt bewusst ausgewählt, ist bewusst hierher gekommen, wollte hier leben.
Die Thüringer halten die Erinnerung an den Mecklenburger Bestsellerautoren deshalb bis heute wach. Auf dem Eisenacher Friedhof befindet sich sein prächtiges Ehrengrab, sorgsam gepflegt von der Stadt. Das war der Kunstgarten. Fritz Reuter, vom Rebellen zum Nationalhelden. Mit einigen Lebensstationen und Geschichten aus dem dramatischen, traumatischen, hochspannenden und prallen Leben des mecklenburgischen Schriftstellers. Und vielleicht hat es ja auch Lust gemacht, einmal eines seiner Werke in die Hand zu nehmen. Es lohnt sich.
ARD